Hirngespinst?
Hallihallo zu unserer neuen Folge von Hirngespinst. Wir, Nicole Töni.
Hallo.
Und ich, Elli Sporer, machen uns wieder auf eine interessante Reise zu einem ausgefallenen Thema. Heute haben wir uns überlegt, dass wir uns damit beschäftigen wollen, was wäre, wenn Drogen nicht wirken würden?
Und um ehrlich zu sein, wir cheaten ja schon ein wenig, denn Elli neben mir oder mir gegenüber trinkt eine Tasse Kaffee. Schmeckt's?
Sehr gut.
Und neben uns auf dem Tisch liegt eine Tafel Schokolade, wobei, ob das jetzt eine Droge ist oder nicht, das werden wir noch diskutieren. Aber was wäre also, wenn Drogen keine Wirkung hätten?
Wie würde denn unsere nüchterne Welt dann aussehen? Würde es überhaupt Kunstwerke geben? Oder wie würden Kunstwerke dann aussehen? Würde es die Kunstwerke, die wir heute kennen, überhaupt geben?
Oder besser gesagt, welche gäbe es nicht? Oder könnten wir, ganz ein anderes Thema, Operationen aufgrund der Schmerzen überhaupt überstehen?
Oder halten wir Menschen eine Welt ohne Drogen überhaupt aus?
Und wer hätte die Opiumkriege gewonnen?
Oder würden uns Drogen überhaupt fehlen?
Wer weiß, vielleicht würden vormals Drogenabhängige, statt Drogen zu nehmen, eben einen Marathon laufen, um stattdessen das Runner's High zu haben.
Oder wie würde es mit Religionen aussehen? Wie hätten sich die ohne Rauschzustände entwickelt?
Und wie könnten Teile der Gesellschaft Höchstleistungen erbringen ohne Koks?
Ja, keine Ahnung.
Na gut, letzteres war vielleicht nicht ganz ernst gemeint, aber ihr seht schon, es ist ein weites, breites Feld, das wir diesmal behandeln. Und deswegen, kleines Geständnis, es wird wieder eine Doppelfolge.
Wir werden uns im ersten Teil eher mit den naturwissenschaftlich-biologischen Themen auseinandersetzen. Und der zweite Teil, da wird es dann mehr um Politik und Kulturwissenschaft der Drogen gehen sozusagen. Doch vielleicht zuerst einmal, was ist eigentlich eine Droge? Was versteht man da drunter? Bei uns geht es bei Drogen meistens um rauscherzeugende Substanzen, die Bewusstsein und Wahrnehmung verändern können, die auch bestimmte körperliche Zustände hervorbringen können und die zu einem großen Teil auch verboten sind. Sicher nicht alle. Ich meine, wenn man an Koffein oder Alkohol oder Nikotin denkt, sind auch psychoaktive Stoffe, aber die sind ja nicht verboten.
Und man würde sie umgangssprachlich nicht unbedingt als Drogen bezeichnen oder hätte sie vielleicht nicht als erstes im Hinterkopf, wenn jemand jetzt über Drogen spricht.
Genau, bei uns sind Drogen meistens eben die verbotenen Stoffe, die auch oft eine stärkere Wirkung haben können. Wenn man jetzt eben auf das Wort Droge zurückgeht, dann ist das eigentlich eine Bezeichnung für getrocknete Pflanzenstoffe, die vor allem in der Pharmazie verwendet werden, um eben Arzneimittel herzustellen. Deswegen heißt es auch oft bei uns Arzneidroge, um das mehr zu spezifizieren. Da kommt man eben auch auf den englischen Begriff, der eben immer Drug heißt, egal ob es jetzt um Arzneimittel geht oder ob es um eben verbotene Stoffe geht, die die Wahrnehmung verändern und berauschen.
Und der meiner Meinung nach auch eigentlich korrekter ist der englische Begriff, das englische Drug, denn eigentlich ist die Trennlinie zwischen einem Arzneimittel und einer Droge so nicht festzumachen. Die Wirkmechanismen sind gleich oder sehr, sehr ähnlich. Selbst die Bewusstseinszustände, die hervorgerufen werden, sind ähnlich. Nur in dem einen Fall ist es die gewünschte Wirkung und in dem anderen Fall eben eine Nebenwirkung.
Genau. In der Pharmazie ist das ja ein eigener Teil, glaube ich, der sich nur mit den Pflanzenstoffen beschäftigt.
Genau, das wäre die Pharmakognosie, die sich eben ausschließlich mit getrockneten Pflanzenteilen auseinandersetzt, beziehungsweise mit den Inhaltsstoffen, die sich aus diesen getrockneten Pflanzenteilen gewinnen und für bestimmte medizinische Zwecke einsetzen lassen. Das heißt, in diesem Teilgebiet geht es darum, eben Pflanzen und Pflanzenteile auf ihre Inhaltsstoffe zu analysieren, zu sehen, was könnte mit diesen Inhaltsstoffen erreicht werden, diese Inhaltsstoffe auch aufzureinigen, eben zu lösen und so weiter. Und letzten Endes, irgendwann später, das ist jetzt nicht mehr Teil der Pharmakognosie, aber dann eben Teil des Übergebiets der Pharmazie, eben auch zu verbessern und zu synthetisieren. Und soweit ich weiß, entstehen auf diese Art und Weise immer noch relativ viele Medikamente. Also da gibt es immer noch sehr viele Forschungen in diese Richtung.
Also ein sehr wichtiger Bereich. Was ich auch noch bei der Recherche ganz spannend gefunden habe, ist die Herkunft des Wortes Droge. Es kommt nämlich aus dem Niederländischen. Und das Wort Drog oder Droch, wie sagt man denn da?
Meines Wissens ist es Droch.
Droch heißt trocken. Und eben es gibt da nachher das Wort aus der Kolonialzeit Droch. Warten, glaube ich.
Oder Droche warten.
Droche warten.
Würde ich sagen, aber ich bin keine... Mein Niederländisch geht gegen null. Naja, egal.
Aber besser als meines.
Also falls jemand kommentieren möchte und so ein Audio-File schicken, wie man das korrekt ausspricht, wir sind dankbar. Wir versprechen es, in der nächsten Sendung abzuspielen.
Genau. Auf jeden Fall dieser Begriff Droche warten, egal, kommt aus der Kolonialzeit und heißt eben trockene Fässer. Und diese trockenen Fässer wurden auf Schiffen mitgeführt, um eben trockene Stoffe mitzuführen. Das heißt, das waren Tee oder Gewürze oder eben auch verschiedene getrocknete Pflanzenstoffe.
Demnach ist eben Tee auch eine Droge, da es sich ja um einen getrockneten Pflanzenteil handelt.
Genau.
Und dann sind wir wieder beim Koffein.
Sehr schön.
Aber wenn ich ein Beispiel erzählen darf, das mich total fasziniert hat, darf ich?
Ja, klar.
Dann wäre das Aspirin. Ich meine, jeder kennt Aspirin, jeder nimmt Aspirin. Und ich verwende jetzt den Markennamen. Eigentlich ist es Acetylsalicylsäure. Und diese Acetylsalicylsäure geht eigentlich zurück auf Weidenrinde und Weidenrinde zu Tee auskochen. Das ist eben ein Arzneimittel, das schon sehr, sehr lange bekannt ist. Was aus der Weidenrinde sich dann extrahieren lässt, ist Salicylsäure. Und das hat essentiell dieselbe Wirkung wie Aspirin, eben schmerzlindernd und entzündungshemmend. Wurde auch genauso eingesetzt über die Jahrhunderte, aber seit 1874 ist Salicylsäure das erste kommerziell vertriebene, das erste industriell hergestellte Medikament als solches. Später wurde es dann verbessert, indem das Acetyl vorneweg gesetzt wurde, also Acetylsalicylsäure. Das hat dann an der Wirkungsweise nicht so viel geändert, aber die Verträglichkeit maßgeblich verbessert. Auf jeden Fall eben das älteste Medikament, Aspirin, das älteste industriell hergestellte Medikament. Mich hat's interessiert.
Cool, habe ich auch noch nicht gewusst.
Genau, aber worüber wollen wir jetzt sprechen, wenn wir von Drogen reden?
Prinzipiell interessiert mich in dem Bereich vor allem Drogen, die eben sich auf das Gehirn auswirken. Das heißt, alle Stoffe, die sich in gewisser Weise aufs Gehirn auswirken, mehr oder weniger stark, könnte ich mir schon unter dem Begriff Drogen vorstellen.
Ja, da würde ich mit dir konform gehen. Also diese Unterscheidung zwischen legalen und illegalen Drogen oder Drogen und Medikamenten, die sind mir eigentlich zu wenig trennscharf, da es sich hier eigentlich nur um, naja, Anwendungsbereiche, um Legalitätsfragen und so weiter handelt. Und mit der Wirkungsweise hat das ja nichts zu tun. Wie bereits erwähnt, eine legale oder illegale Droge kann genauso oder sehr ähnlich wirken wie ein eben Arzneimittel.
Genau. Vielleicht ist es auch eben von Person zu Person verschieden, wie stark etwas wirkt. Auf jeden Fall würde ich jetzt eben auch so gesellschaftliche, politische Dinge eher aussparen, eben wie etwas ist verboten oder nicht verboten.
Genau, und damit nähern wir uns am ehesten vielleicht jetzt dem englischen Begriff Drug an, nur vielleicht nicht ganz so umfassend. Ich sage mal, jedes Medikament, einen Hustensirup, der eigentlich nur aus, keine Ahnung, Zucker und gutem Willen besteht, würde ich jetzt nicht hineinnehmen.
Kann sein, aber sobald Codein dabei ist?
Dann wohl schon.
Wir waren ja jetzt gerade schon beim Thema Medikamente und dass wir eben zum Teil Medikamente auch zu den Drogen zählen würden. Und da habe ich mir überlegt in der Medizin, was es da für Auswirkungen hätte, wenn die Drogen eben nicht wirken würden. Wie würde es denn da bei einer Operation zum Beispiel ausschauen, wenn man keine Narkose geben könnte?
Halleluja, das heißt, wie würdest du zum Beispiel als Mediziner dann einen eine Blinddarmentzündung behandeln?
Das klingt sehr unspaßig.
Massiv unspaßig. Kann der Mensch solche Schmerzen überhaupt aushalten ohne eine Narkose? Oder wären wir gar nie auf die Idee gekommen,
zu operieren? Ich befürchte, dann würden wir heute gar nicht operieren, weil das wirklich schwer auszuhalten ist. Aber
Oder vielleicht mit Lokalanästhetika, die wirken ja dann doch etwas anders. Kälte zum Beispiel funktioniert als Lokalanästhetikum.
Stimmt, ich glaube, das habe ich schon mal in einem Film gesehen.
Oh ja, das ist bestimmt sehr repräsentativ, Hollywood.
Genau.
Ich habe ehrlich gesagt auch keine Ahnung, in welchem Ausmaß das wirken, das funktionieren könnte, so eben Kälte. Ich weiß nur, wenn man zum Beispiel irgendwas vereist, so an der Haut, wenn man, dann spürt man da auch erstmal nichts, dann kann da auch geschnitten werden.
Genau, aber eben die Frage ist, in welchem Ausmaß das eben geht. Wenn es größere Körperteile betrifft, die kann man dann wahrscheinlich auch nicht einfach einfrieren.
Und vor allem, was macht man danach? Was macht man nach der Operation, wenn alles eben dann wieder heilen soll und erstmal der ganze Bauchraum eine Wunde ist, weil gerade der Blinddarm entfernt wurde?
Da ist die Frage, ob man das aushält. Ich denke, es geht ja auch viel um Lebenswillen und wenn man dann nach einer Operation solche Schmerzen hat, puh.
Ja, ich glaube, da würde man sich das zweimal überlegen. Oder aber man, keine Ahnung, Holzhammermethode, man gibt demjenigen wirklich einen Schlag auf den Kopf, sodass er eben ohnmächtig wird, schläft und...
Ich glaube, das reicht auch nicht aus. Ich glaube, mit der Holzhammermethode würde man bei richtigen Operationen trotzdem bald einmal wieder aufwachen vom Schmerz.
Ich meine eigentlich eher für nach der Operation, dass man eben den Schmerz nicht so sehr mitbekommt, sondern erstmal schläft, weil ich glaube, die ersten paar Stunden sind ja jetzt die schlimmsten, also die ersten 24 Stunden vielleicht.
Ja, aber trotzdem, Schmerzen wecken, glaube ich, doch recht schnell wieder auf.
Ja, aber was wären denn drogenfreie Methoden, jemanden schlafen zu lassen? Oh ja, extremer Schlafmangel vor der Operation vielleicht.
Oh genau, dann halte das gar nicht mehr aus ohne Schlaf.
Ich bin mir nicht sicher, weil eigentlich, wenn man so übernächtig ist, dann kann man ja oft auch gar nicht einschlafen, weil man so müde ist.
Da hast du recht, auch keine gute Methode.
Also Operationen wären definitiv schwierig, vor allem größere Operationen.
Also ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.
Andererseits im Mittelalter oder vor Erfindung der Narkose hat man das ja auch irgendwie gemacht.
Ja, aber vielleicht hatten die ja damals auch Drogen, um die Leute dann irgendwie wegzubeamen.
Drogen nicht, aber ich glaube, die Leute wurden einfach betrunken gemacht. Hilft auch.
Das wäre vielleicht auch was, ja.
Aber ist auch eine Droge, würde also in unserem Annahmefall eben auch nicht wirken. Also
hilft nichts für unsere Annahme.
Ja, leider. Schmerzhaft und würde uns ziemlich zurückwerfen in der modernen Medizin. Ich persönlich würde dann wahrscheinlich nicht mehr leben, weil besagte Blinddarmentzündung ist bei mir doch schon eine Zeit her.
Nein, klingt alles nicht so toll. Aber vielleicht fällt uns ja später noch was ein, wenn wir uns einmal angeschaut haben, wie die Drogen überhaupt wirken.
Oh ja, das ist ziemlich spannend, weil wenn man sich das ansieht, dann verschwimmt diese Grenze zwischen den berauschenden Drogen und den medizinischen Drogen eigentlich noch viel mehr. Prinzipiell hat der Körper ja mehrere inhibitorische Systeme, also beruhigende Systeme, und natürlich auch mehrere exzitatorische Systeme, also aufregende, wachmachende Systeme. Und das Wichtigste der ersteren ist das GABA-System und das Wichtigste der letzteren ist das NMDA-System. Und ja, ich weiß, jetzt wird es ein bisschen komplex, darf ich?
Ja, du darfst.
Danke. Mir macht sowas ja immer Spaß, muss ich ehrlich sagen. Also das GABA-System, eben ein wichtiger Wirkmechanismus von Narkosemitteln. Genau dieses GABA-System steuert zum Beispiel den Schlaf im Thalamus und es existiert aber in sämtlichen Hirnregionen. GABA steht für Gamma-Aminobuttersäure und ist natürlich ein Neurotransmitter, und zwar ein sehr häufiger Neurotransmitter, nämlich 30% aller Neurotransmitter im zentralen Nervensystem sind eben GABA. Dieses GABA hat natürlich entsprechend Andockstellen, also es gibt Andockstellen für GABA im Gehirn, an den Nervenzellen des Gehirnes, also sogenannte Rezeptoren dann eben. Genau diese Rezeptoren reagieren eben auch auf Barbiturate und Benzodiazepine, also bekannte Narkosemittel-Drogen, und die Allgemeinanästhetika Etomidat, genau, das habe ich mir richtig notiert, Etomidat und Propofol wirken eben praktisch ausschließlich über diese GABA-Rezeptoren. Ja, also, GABA-Rezeptoren machen müde, beruhigen, oder das Ansprechen der GABA-Rezeptoren macht müde, beruhigt, und je nach Stärke dieses Ansprechens geht das bis hin zu einer sehr tiefen Narkose, unter der man dann auch tatsächlich Operationen durchführen kann. Ja, und Alkohol bindet an die GABA-Rezeptoren und verstärkt deren Durchlässigkeit für Chloridionen. Das heißt, Alkohol macht müde. Und zwar auf genau demselben Wirkmechanismus, wie Narkose müde macht. Nur eben viel schwächer.
Auf die Idee wäre ich noch nicht gekommen, dass das wirklich gleich im Gehirn wirkt.
Und was ganz interessant ist in diesem Kontext, an Alkohol kann man sich ja gewöhnen. Also wenn man auf noch nie Bier getrunken, eben dann jetzt mal ein Glas Bier trinkt, dann wirkt das viel, viel stärker als auf jemanden, der das gewohnt ist. Und das ist total typisch für GABA-Prozesse. Also für GABA-Rezeptoren unterliegen dieser pharmakologischen Toleranz. Das heißt, je mehr Medikamente, die diesen Rezeptor beeinflussen, man einnimmt, desto mehr braucht man auch, um eine gewünschte Wirkung zu erzielen. Und nicht zuletzt deswegen machen viele Substanzen, die eben in den GABA-Haushalt, ins GABA-System eingreifen, tendenziell auch abhängig.
Das heißt also, wenn man dauernd operiert wird und dauernd stark narkotisiert wird, dann wird das irgendwann auch nicht mehr so gut helfen?
Ich gehe davon aus, dass Anästhetika in der Praxis etwas komplexer sind, als ich sie erklärt habe. Ich bin schließlich keine Medizinerin, aber tendenziell ja.
Aber es geht dann immer nur um diese Art von Substanz. Also es kann sich nicht ein starker Alkoholkonsum darauf auswirken, wie gut ein Anästhetikum wirkt.
Wie gesagt, da bin ich jetzt leider ein wenig überfragt. Ich weiß, dass es dieselben Rezeptoren sind, aber wie ganz genau die Wechselwirkungen dann vonstatten gehen, also dass Medikamente unter Alkoholeinfluss, also Medikamente, die aufs GABA-System ansprechen, unter Alkoholeinfluss stärker wirken, das ist ja allgemein bekannt zum Beispiel. Aber inwiefern das jetzt mit modernen Narkosemitteln der Fall ist, wie gesagt, ich traue mich nicht, da jetzt eine sehr starke, sehr klare, definitive Aussage zu machen, einfach weil ich keine Medizinerin bin.
Vielleicht gibt es ja jemanden im Publikum, der sich damit auskennt. Auch hier wieder wäre es natürlich voll interessant, wenn wir noch Infos kriegen würden. Also bitte gern per Kommentar oder Mail an uns.
Genau, und an diese Person geht jetzt folgende Entschuldigung. Meine laienhafte Erklärung tut mir sehr leid. jedenfalls das. Ich wollte noch ganz, ganz kurz auf das wichtigste exzitatorische System eingehen, nämlich das NMDA-System. Und das NMDA-System ist eben der wichtigste Mechanismus oder ein sehr wichtiger Mechanismus für unser Gedächtnis und fürs Lernen. Da kommt diese Binsenweisheit her, dass Wege im Gehirn ausgetreten werden sozusagen. Also dass viel benutzte Verbindungen eben leichter durchlässig werden. Ketamin und einige andere Substanzen beeinflussen eben das NMDA-System. Ebenso übrigens Alkohol beeinflusst diese Rezeptoren und macht sie schwerer passierbar. Das heißt, Alkohol beeinflusst auch das Gedächtnis, tendenziell bis hin zum Filmriss.
Puh.
Ah, und das dritte wichtige System, das wir im Körper haben, auf das eben Drogen per se wirken können, ist das Opioid-System. Jeder Mensch hat eben Opioid-Rezeptoren. Warum genau, weiß man gar nicht so ganz genau. Gibt es die eine oder andere These dazu? Aber eben Drogen, Arzneimittel beeinflussen je nach Art der Droge eines oder eben auch alle drei dieser Systeme. So wie gerade besprochen, Alkohol als Beispiel, weil bekannteste Droge beeinflusst eben das wichtigste beruhigende und das wichtigste aufregende, wachmachende System. Nicht allerdings die Opioidrezeptoren, das wäre dann doch etwas viel, etwas arg, sage ich mal.
Hast du noch ein paar mehr Infos zu den Opioidrezeptoren?
Also ich habe eine Hypothese gefunden, warum wir die überhaupt haben, nämlich als eine Art Notfallsystem, um in Extremsituationen überhaupt reagieren zu können. Zum Beispiel Urmensch bricht sich ein Bein oder verstaucht sich den Knöchel oder hat sehr starke Schmerzen, muss aber trotzdem vor einem Raubtier fliehen. Und das Opioid-System schafft es dann, diesen Schmerz eben wieder auszublenden und den Menschen trotzdem handlungsfähig zu halten. Das ist eben die These dazu, also dass man in Belastungssituationen den Schmerz dämpft, da der Schmerz ansonsten dem Überleben hinderlich wäre.
Sozusagen, dass der Mensch in dieser Extremsituation leistungsfähiger wird, als er eigentlich wäre.
Oder eigentlich überhaupt handlungsfähig bleibt. Es gibt ja Schmerzen, die so stark sind, dass man Schwierigkeiten hat, bei Bewusstsein zu bleiben. Also und das Opioid-System würde genau diese Schmerzen eben erträglich machen oder ausschalten. Also ich denke, dass hier auch von diesen Schockzuständen irgendwo die Rede ist.
Ich verstehe.
Aber wie gesagt, ich bin keine Medizinerin, bitte nagelt mich nicht allzu sehr fest und alles, was ich sage, ist sehr, sehr stark vereinfacht. Alle Angaben ohne Gewähr, bitte Beipackzettel lesen.
Wenn ich an Medikamente denke, die die Hirnchemie beeinflussen, dann fallen mir immer als erstes Psychopharmaka ein. Funktioniert das bei denen mit den Rezeptoren dann genauso?
Im weitesten Sinne denke ich ja. Zumindest haben meine Recherchen in diese Richtung genau das ergeben, dass auch Psychopharmaka auf diese drei Systeme wirken, aber eben nicht ausschließlich. Da geht's dann, also die Gehirnchemie ist natürlich viel, 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 viel komplexer als eben nur diese drei Systeme. Da gibt's dann den gesamten Serotonin- und Dopaminhaushalt etc. pp. Wie gesagt, ich bin keine Medizinerin, aber essentiell auch Psychopharmaka wären nicht möglich, wenn Drogen nicht wirken würden.
Das wäre natürlich auch ein Problem, weil Psychopharmaka ist ja doch ein großer Bereich, der Menschen das Leben erleichtert. Zum Beispiel eben bei Schizophrenie oder sagen wir auch allein schon Depression, ist es für viele, die ein sehr starkes Leiden haben, ja kaum möglich, ein normales Leben zu führen, ohne Medikamente zu nehmen.
Ja, dann müsste man wahrscheinlich auf sehr, sehr altmodische, grausame und widerliche Behandlungsmethoden zurückgreifen. Oder würde die vielleicht doch hoffentlich verworfen haben. Ich denke da jetzt gerade an diese typischen Lobotomie-Behandlungen unter Anführungszeichen, die dann in grauer Vorzeit durchgeführt wurden, um diverse psychische Erkrankungen zu heilen.
Das sind wirklich grausame Methoden. Nein, das wäre wirklich nichts. Oder eben die andere Variante wäre, dass die Menschen natürlich wieder ausgegrenzt werden würden, weil sie sich ja nicht normal verhalten.
Ja, aber wie würde man dann einen aus dem Gleichgewicht geratene, Hirnchemie wieder ins Gleichgewicht bringen. Schwierig. Aber ich glaube, dass da unsere Grundannahme einen Fehler aufweist. Ich glaube, es gibt keine denkbare Welt, in der Drogen nicht wirken würden, weil viele Substanzen keine Drogen sind und aber trotzdem wie Drogen wirken. Allein schon Bananen oder Schokolade enthalten Serotonin.
Und das macht bekanntlich glücklich.
Genau. Also diese Dinge, die die Hirnchemie beeinflussen, die kommen uns in unserem Alltag vor. Also die trivialsten Nahrungsmittel beeinflussen die Hirnchemie. Oder einfach nur Sättigungsgefühl. Also einfach nur Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, schüttet Serotonin aus. Und das wiederum hat dann Einfluss eben auf unser eigenes körperliches Wohlbefinden. Das heißt, wenn wir es weiterfassen, ist alles, was wir zu uns nehmen können, potenziell eine Droge.
Da wären wir ja schon bei den Stoffen, die wir schon genannt haben. Sowas wie Kaffee, Nikotin.
Ja, wobei bei Kaffee und Nikotin, die haben ja dann nochmal sehr viel unmittelbarere Auswirkungen als eben Schokolade. Das Serotonin in Schokolade zum Beispiel, das bleibt im Darm, das überwindet die Blut-Hirn-Schranke nicht, weil Serotonin das nicht kann. Deswegen muss es übrigens im zentralen Nervensystem und im Darm produziert werden, weil es in beiden Bereichen benötigt wird und nicht durch die Blut-Hirn-Schranke kann. Egal, auf jeden Fall, das Serotonin in Schokolade macht nicht unmittelbar glücklich, sondern satt werden macht glücklich.
Und was ist dann der Unterschied zur Wirkung von Kaffee oder Nikotin?
Eben Nikotin macht unmittelbar glücklich, also ohne irgendeinen Umweg über einen körpereigenen Mechanismus, sondern Nikotin erreicht innerhalb von, nach dem Inhalieren einer Zigarette oder halt eines Zugs einer Zigarette innerhalb von 10 Sekunden das Gehirn und macht happy. Also ganz, ganz grob gesagt, also eigentlich geht es da wiederum um Rezeptoren, im konkreten Fall um die Acetylcholin-Rezeptoren. Ja, auf jeden Fall regt das dann wieder die Dopaminproduktion an und eben, man fühlt sich besser. Also das Wohlgefühl beim Zigarettengenuss kommt daher. Und eben, denn den Unterschied würde ich jetzt über den Umweg sehen. Also eben, wenn man Schokolade isst, man wird satt davon, satt werden macht happy und deswegen nutzt man eigentlich nur einen körpereigenen Prozess. Ich bin mir aber eben aufgrund meiner mangelnden medizinischen Kenntnisse nicht ganz sicher, ob diese Einteilung rigoros halten würde.
Wenn wir jetzt schon bei Nikotin und Koffein sind, das wäre natürlich schon etwas, was unser tägliches Leben sehr beeinflussen würde, wenn das jetzt nicht wirken würde. Das heißt, wahrscheinlich würde es dann gar nicht so viele Leute geben, die rauchen oder Kaffee trinken. Kaffee ist ja doch etwas, was in der Gesellschaft auch recht verankert ist. Es ist ganz normal, dass man in der Früh seinen Kaffee trinkt. Es ist angenehm, es sind Rituale. Der Kaffee putscht ein bisschen auf, wenn man müde ist. Geht man einfach einmal zwischendurch zur Kaffeemaschine, holt sich einen Kaffee oder man trifft sich mit Leuten zum Kaffee trinken. Das ist eigentlich alles so integriert. Man spürt die Wirkung. Aber es ist natürlich schon ein Einschnitt, wenn es jetzt das sozusagen gar nicht geben würde, was natürlich auf der Hand liegen würde, wenn es die Wirkung nicht hätte.
Also Drogen sind ein integraler Bestandteil unserer Gesellschaft.
Drogen allgemein vielleicht nicht, aber so diese Softdrogen sozusagen wie Kaffee schon, ja.
Ja, da hast du bestimmt recht. Ich überlege mir gerade, wie der typische Arbeitsalltag dann aussehen würde, eben ohne Kaffeekonsum, wenn man nicht einfach sagen könnte, oh verdammt, bin ich müde, ich kann mich nicht konzentrieren, ich brauche einen Kaffee. Oder du könntest den schon brauchen, den Kaffee. Es würde nur überhaupt nichts und gar nichts helfen.
Genau, die Frage ist eben, man würde wahrscheinlich gar nichts finden, was irgendwie dann gegen die Müdigkeit hilft, wenn es eben nichts gibt, was sozusagen im Hirn so eine Wirkung verursacht oder verursachen kann.
Eben, man müsste halt eben, ja, tatsächlich einen Powernap machen, wäre vielleicht auch nicht das Schlechteste in der Arbeitswelt.
Stimmt, Also wir haben schon öfter davon geredet, dass es schön wäre, ein Zimmer im Büro zu haben mit lauter Betten, wo man nach dem Essen sich kurz mal hinlegen kann.
Oder jeden Arbeitsplatz mit einer Hängematte ausstatten, um einfach die Produktivität der Arbeitskräfte zu erhalten. Ja. Nach 4 Stunden Arbeit ist man ein bisschen gaga im Hirn, deswegen nicht nur Mittagspause, sondern danach auch eine halbe Stunde zum sich niederlegen, um dann wieder mit frischem Hirn weiterzuarbeiten. Wenn das nicht schön wäre.
Das klingt toll.
Vielleicht wäre das wirklich so entstanden, wenn wir nicht Mittel und Wege gefunden hätten, um diese Müdigkeit speziell auch nach dem Essen zu übertauchen und eben künstlich uns wach zu machen.
Genau, weil eigentlich ist das ja mit dem Kaffee so eine zweischneidige Sache, weil man trinkt den Kaffee, er putscht einen kurz und dann fällt man ja eigentlich in ein umso größeres Tief. Und dann eben holt man sich ja den nächsten Kaffee, der das Ganze ja nachher nicht besser macht. Das ist so ein Kreislauf, der dann nicht endet.
Wobei es ja dann doch auch bessere Alternativen gibt, zum Beispiel Schwarztee, je länger man ihn ziehen lässt, desto langsamer löst sich das Koffein im Körper, weil es sich irgendwie an Gerbstoffe bindet, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann je länger der Tee zieht, desto mehr ist das Koffein gebunden und desto langsamer wird es freigesetzt, das heißt, desto länger wirkt der Schwarztee.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das ja beim Schwarztee überhaupt so, wenn man ihn kurz ziehen lässt, dann wirkt er eher aufputschend, wenn man ihn lang ziehen lässt, wirkt er sogar eher beruhigend, habe ich mal gelesen.
Wobei das ist, glaube ich, ein Mythos. Ich glaube, da ging es nur darum, dass er nicht mehr unmittelbar aufputschend wirkt.
Ach, dann merkt man es sozusagen nicht so schnell.
Eben, dann putscht er ein kleines bisschen über eine lange Zeit hinweg. Wobei bei mir persönlich wirkt Koffein ohnehin viel, viel, viel stärker. Folglich kann ich da nicht viel dazu aussagen aus eigener Erfahrung.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Koffein und Nicole, nix gut.
Wunderschön, dass wir das jetzt in die Welt hinaus posaunen, dass ich kein Koffein vertrage. Aber egal, das heißt, unsere Arbeitswelt würde sich wesentlich verändern, einfach ohne Kaffee, Tee oder ohne den Wirkstoff in Kaffee und Tee. Wie wär's denn mit Nikotin? Hat das auch eine solche Auswirkung? Würde das auf unseren Alltag auch wirken?
Also wenn es Nikotin nicht geben würde.
Oder wenn Nikotin nicht wirken würde, nicht so wirken als Droge würde. Jetzt.
Ja, das ist natürlich eine ähnliche Auswirkung wie Kaffee im Endeffekt. Es gibt bestimmte Situationen, da will man sich sozusagen beruhigen. Und so ähnlich wie man den Kaffee trinkt, um sich aufzuputschen, greifen andere Leute zur Zigarette, um sich zu beruhigen.
Wobei Rauchen doch auch die Konzentration steigert. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob das einfach durch dieses Haptische ist, dieses etwas in der Hand haben, die Zigarette anzünden, diese Bewegung, also die Konzentrationsförderung durch Routine sozusagen, durch das Abspielen einer routinemäßigen Handlung.
Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass die Konzentration nach dem Rauchen einer Zigarette so lang anhalten wird.
Bestimmt nicht. Aber der Beruhigungseffekt, würde das heißen, dass es mehr Konflikte gibt, wenn man nicht einfach vor die Tür gehen könnte, beruhigend eine rauchen? Ich meine, ich selber rauche nicht und keine Ahnung. Ist das so gravierend, diese Auswirkung?
Ich denke schon, dass viele Leute das Rauchen sozusagen als Ableiter verwenden in solchen Situationen. Aber ich denke, das ist mehr so Gewohnheit und ich glaube, da kann man schon andere Varianten auch finden. Also da ist das Rauchen sicher nicht das Einzige, um sich zu beruhigen.
Je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr glaube ich, dass das Kleinigkeiten im Alltag die größte Rolle spielen könnten, wenn wir eben auf Drogen überhaupt nicht reagieren würden, wenn Drogen nicht wirken würden. Eben auch dieses entspannende Glas Bier sozusagen, dieses Feierabendbier, das man oft nutzt, um einfach runterzukommen sozusagen, um einfach im Feierabend anzukommen, also natürlich hoffentlich nicht täglich, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine, wenn das auch nicht wirken würde.
Das wäre nicht so angenehm, weil eben, das ist vielleicht auch ein Teil von Drogen, im kleineren oder im größeren, je nachdem welche Art von Drogen, dass man sie auch dazu nimmt, um sich zu entspannen.
Oder zumindest Entspannung eben zu induzieren. Denn eigentlich ist es ja das Feierabendbier beginnt ja irgendwie nur den Entspannungsprozess und ist nicht allein für die Entspannung zuständig, aber es hilft eben.
Vielleicht sind wir da auch wieder eher oder zum Teil beim Thema Rituale.
Ja, möglich. Aber wie könnte ein Ritual entstehen, wenn es keinen Grund gibt, für dieses Ritual zu entstehen? Sozusagen warme Milch beruhigt ja auch, also und nachgewiesenerweise macht eben diese warme Milch mit Honig etwas müde, etwas schläfrig. Übrigens, warum, habe ich keine Ahnung, aber das ist wohl so. Und wenn warme Milch das nicht tun würde, warum würden wir dann warme Milch in einer solchen Situation trinken? Und wie käme dann ein Ritual zustande?
Vielleicht könnte man zur Beruhigung statt Zigaretten rauchen, warme Milch mit Honig trinken.
Ja, wenn dieser Wirkmechanismus nichts mit einer Droge gemein hat und also noch funktionieren würde. Oh Gott, würden wir alle fett werden.
Jeden Tag mehrfach Milch mit Honig, ja.
Es macht schon ordentlich was her, so kalorienmäßig. Na egal, das ist jetzt nicht das Thema, die Kalorien, die in Milch enthalten sind. Ja, aber genau dieses Ersetzen von Ritualen oder Verstärken von Ritualen durch bestimmte Substanzen, ich glaube, das ist ein zentraler Punkt.
Das stimmt. Also es geht schon viel um die Rituale, aber eben der Auslöser muss am Anfang da sein, der eben dieses Ritual auslöst. So wie eben das Feierabendbier. Man setzt sich hin, trinkt das Bier, das macht einen dann ein bisschen lockerer, man denkt vielleicht weniger an den Arbeitsalltag.
Ja, wobei, wenn Alkohol überhaupt nicht wirken würde, dann hätten wir eine deutlich positive Bilanz. Das Feierabendbier ist die positive, harmlose Variante, aber Gewalttätigkeit im Vollrausch ist dann die negative Variante. Und wenn uns die auch erspart bleiben würde, ich glaube, das wäre dann doch eher sehr, sehr positiv gesamt gesehen, gesamtgesellschaftlich gesehen.
Das auf jeden Fall. Das Thema, wie man auf die verschiedenen Drogen reagiert, das kann ja auch sehr verschieden sein. Also auf manche Drogen reagieren Leute eher, dass sie eben beruhigt werden. Andere werden da wird man eher aufgeputscht. Oder auch das Thema, was man oft hört, mit der Stimmung, in der man ist, wenn man überhaupt Drogen nimmt.
Also dass Drogen die jeweilige Stimmung verstärken.
Genau, sozusagen, wenn man jetzt schlecht drauf ist, dass man Drogen nimmt und dann eigentlich noch schlechter drauf ist, das kann dann bis zum Suizid gehen. Oder eben, wenn man eh schon gut drauf ist, dass man dann noch besser drauf ist, was natürlich auch negativ sein kann, wenn man dann so drüber ist.
Ja, wobei, wenn man Drogen nimmt, um einen guten Gemütszustand zu genießen, dann sehe ich da jetzt eigentlich, wie soll ich sagen, relativ wenig Schadenspotenzial dahinter. Vorausgesetzt, die Droge hat kein körperliches Schadenspotenzial.
Das schon ist. Ich habe nur von Fällen gelesen, wo eben sozusagen dann die Selbstüberschätzung zu groß wird und dass man dann vielleicht in dem Zustand zu große Risiken eingeht.
Ah, dieses Gefühl, alles tun zu können, und deswegen tut man eben auch alles und man liegt falsch in der Annahme, tatsächlich alles tun zu können.
Genau, auch wenn man Drogen genommen hat, ist man trotzdem noch nicht Superman.
Noch nicht, aber es wird.
Aber eben, es ist ja nicht nur Kaffee, den Leute zum Aufputschen nehmen, um die Leistung zum Beispiel bei der Arbeit hinzukriegen, die sie meinen, leisten zu müssen oder die von ihnen gefordert wird. In vielen Bereichen ist es ja ganz normal, dass man zum Beispiel Koks nimmt, um möglichst lange durchzuhalten.
Ich hoffe nicht, dass es so ganz normal und so extrem alltäglich ist, wie das jetzt vermutet werden könnte, aber es stimmt schon, bestimmte Berufe, bestimmte Situationen sind ohne zumindest weiche Drogen kaum denkbar, kaum aushaltbar. Und gerade wenn man sich jetzt die Medizin vorstellt, 24-Stunden-Dienste, wie soll das funktionieren ohne zum Beispiel Kaffee? Wie soll das funktionieren, ohne sich irgendwie künstlich wach halten und künstlich konzentriert halten zu können? Da wird ja geradezu gefordert von den Menschen, Raubbau am eigenen Körper zu betreiben.
Eben, das ist ein Problem bei uns, dass in vielen Bereichen einfach sehr viel gefordert wird, was einfach körperlich ohne Aufputschmittel schwer zu bewerkstelligen ist.
Und wenn Drogen nicht wirken würden, dann müsste man in diesen Bereichen grundlegend anders reagieren, grundlegend anders agieren und grundlegend, naja, die natürlichen Grenzen des Menschenmöglichen etwas stärker respektieren.
Ja, vielleicht hätte sich dann auch alles anders entwickelt. Vielleicht würde dann, wäre es dann gar nicht möglich, so hohe Leistung zu fordern.
Eben, glaubst du, dass es bestimmte, sag ich mal, Erfindungen gegeben hätte, die nicht gemacht worden wären, oder bestimmte Situationen in der Geschichte, die es so nicht geben hätte können, oder bestimmte Entwicklungen der Menschheit vielleicht?
Sicher, es gibt, wenn irgendwas nicht eintritt, wie eben zum Beispiel die Möglichkeit, sich noch weiter zu pushen, gibt es immer Dinge, die dann auf der Strecke bleiben, aber das ist jetzt irgendwie schwer zu sagen.
Oh, mir fällt konkret was ein. Die Panzerschokolade aus dem Zweiten Weltkrieg, dieses Mittel, eben die Soldaten mit Hilfe von einer Droge noch weiter zu pushen und noch mehr ihnen abzuverlangen und die Müdigkeit zu überwinden und sie 24 Stunden am Stück marschieren oder was auch immer zu lassen. Für alle, die es nicht wissen, die Panzerschokolade, das waren tatsächlich Methamphetamine in Schokolade zur leichteren Verabreichung. Gab es natürlich auch in Tablettenform, war damals nicht einmal verschreibungspflichtig und wurde in ziemlich ordentlichen Rationen an die deutsche Wehrmacht ausgegeben.
Ja, das ist natürlich ein sehr negatives Beispiel. Wurde den Leuten dann gar nicht gesagt, was das ist, was sie zu essen bekommen?
Das weiß ich so jetzt gar nicht. Was ich weiß, ist, dass dann doch recht viele Menschen abhängig wurden und dass dasselbe Wirkstoff, also Methamphetamin, als in abgeschwächter Form, also in geringerer Dosierung, auch den Eingang in den allgemeinen Konsumgüterbereich gefunden hat, und zwar als Hausfrauenschokolade.
Hausfrauenschokolade, was kann ich mir da drunter vorstellen?
Exakt das, was der Name sagt, das gab es ganz normal in den Geschäften zu kaufen für die überforderte Hausfrau oder wie auch immer man das sagen will. Da war eine geringe Dosierung Methamphetamin drinnen, die hat man dann genommen, um fit und gestärkt durch den Alltag zu kommen, um, naja, eben gepusht zu werden.
Wow.
Du sagst es, wow. Aber eigentlich die gesellschaftlichen Auswirkungen von Drogenkonsum, beziehungsweise was denn gesellschaftlich alles nicht oder anders passiert wäre, wenn Drogen nicht wirken würden, die wollten wir uns eigentlich für die nächste Folge aufsparen, denn da gibt's einiges zu erzählen, weit über die Panzerschokolade hinaus.
Stimmt, dann haben wir jetzt eigentlich schon einen tollen Teaser geliefert.
Genau, wir wollen ja nicht zu viel vorgreifen. Ich hoffe, ihr seid dann auch das nächste Mal wieder mit dabei.
Ja, dann seid schon mal gespannt, wie es weitergeht, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.